Was ist dir eigentlich kostbar? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Ich freue mich voll, dass ihr mit dabei seid beim Online Promise. Ich bin die Kattel, wer mich noch nicht kennt. Das Thema ist heute: Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Ein übelst schönes Thema, finde ich. Und wenn es um die Frage geht, was ist dir kostbar, merken wir manchmal, dass es gar nicht so einfach ist, das auf Anhieb zu beantworten. Was ist dir eigentlich kostbar? Deswegen habe ich euch eine kleine Szene mitgebracht und ihr dürft euch jetzt mal mit mir gemeinsam folgendes Szenario vorstellen. Du kommst nach Hause von irgendwo und siehst von Weitem deine Wohnung, dein Haus, dein Zimmer, was auch immer der Platz ist, wo du wohnst und deine ganzen Sachen hast, dein Baumhaus, dein Bauwagen, was auch immer, steht in Flammen und du weißt, du hast noch genau eine Minute Zeit, aus deinem Zimmer ein paar Sachen zu retten, nur das, was du tragen kannst, aus den Flammen zu retten, bevor alles explodiert und in die Luft geht. Was würdest du retten? Könnt ihr mal kurz nachdenken? Wenn ihr länger nachdenken wollt, dann drückt ihr kurz auf Pause. Aber ich würde euch mal verraten, was ich gedacht habe. Ich habe mir diese Frage gestellt und dachte, okay, was wäre mir wirklich sicher, was ich unbedingt retten müsste? Mein erster Gedanke war, das, was ich immer mitnehme, Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Ganz wichtig. Die wichtigsten Sachen, die man immer braucht, wenn man rausgeht. Dann dachte ich, nee, Kattel, Blödsinn. Wenn die Wohnung abgebrannt ist, dann brauchst du den Schlüssel auch nicht mehr. Portemonnaie. Ja, Geld dann weg, verbrannt und ein paar Karten, die man nachmachen muss, aber das kann man sich alles wieder kaufen und besorgen. Das ist jetzt nichts übelst Wertvolles. Handy, zugegeben, ist doof. Du wärst ein paar Tage nicht erreichbar, aber im Endeffekt Bilder und alles ist normalerweise in der Cloud, kannst du dir wieder beschaffen. Wäre jetzt auch nicht so wichtig. Brauchst du auch nicht unbedingt. Ich dachte mir als zweites, wahrscheinlich würde ich Sachen retten, wo ich wüsste, wenn die verbrennen, lassen die sich mit Geld nicht wieder kaufen und nicht wiederbringen. Die wären dann einfach weg. Und da bin ich auf zwei Sachen gekommen. Einmal meine alten Tagebücher. Ich schreibe, seit ich ungefähr 20 bin, würde ich sagen, schreibe ich Tagebuch und habe da einfach bücherweise meine Gedanken, Sachen, die ich von Gott gehört habe, Dinge, die in meinem Leben passiert sind, Fragen, die ich an Gott hatte. Dinge, die Leute mir gesagt haben, die wichtig für mich sind, ist alles in solchen Büchern aufgeschrieben. Und ich merke, es tut total gut, manche Sachen da immer mal wieder durchzulesen, auch durchzulesen, was Gott in mein Leben reingesprochen hat, weil das einfach ermutigend ist und weil, wüsste ich auch nicht, es ist mir irgendwie wichtig, die zu haben. Und dachte ich, das würde ich vielleicht retten. Andere Sache, tada, das Fotoalbum. Passt auf, die meisten von euch gibt es wahrscheinlich, seit ihr klein seid, Bilder auf Digitalkameras, die auf allen möglichen PCs und so sind. Als ich klein war, gab es noch keine Digitalkameras. Da gab es nur so Fotoapparate, wo man noch so weiterklicken musste und wo so ein Film drin war. Und das heißt, diese Fotos, die in diesem Fotoalbum hier sind, die existieren. Upala. Ja, genau. Die existieren nur dieses eine Mal. Von manchen gibt es noch Negative, wo man es nachmachen könnte. Aber wenn dieses Fotoalbum verbrennt, sind diese Kindheitserinnerungen einfach weg. Gibt es nicht mehr. Über solche Sachen habe ich nachgedacht. Und dann dachte ich aber weiter, Kattel, wenn wirklich alles abbrennt und du nichts mehr weiter hast, was dir gehört hat, was bringt dir auch dein Fotoalbum, oder? Also was hat das wirklich für einen Wert? Ich habe überlegt, was sind denn Sachen, die wirklich einen Wert haben, die ewig Bestand haben? Was wirklich für die Ewigkeit Bestand hat und Wert hat, die wirklich wertvoll sind zu retten und wo es wirklich wertvoll ist, drauf zu achten? Und es ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe an eine biblische oder eigentlich zwei ganz, ganz kleine Geschichten aus der Bibel gedacht. Gleichnisse, die sozusagen Bilder sind, die Jesus erzählt hat, um Dinge deutlich zu machen. Und zwar stehen die im Buch von Matthäus, im Kapitel 13. Und die will ich mal kurz vorlesen. Es sind nur drei Verse, ist relativ kurz. Da steht, und zwar ist da die Rede von zwei Männern und zwei Männern, denen eine Sache wirklich, wirklich kostbar war. Das werdet ihr gleich merken. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und um mit ihm den Schatz zu erwerben. Krass, wie wertvoll muss dieser Schatz sein, dass dieser Mann alles andere, was er hat, verkauft, nur um so ein Feld zu kaufen, wo dieser Schatz drin ist. Krass, Hammer. Hat er wirklich was Wertvolles gefunden, scheinbar. Das zweite geht es um den Perlenhändler. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Verrückt. Ich denke mir, wie wertvoll müssen dieser Schatz und wie wertvoll muss diese Perle sein, dass diese beiden Männer bereit waren, alles, was sie besitzen, komplett aufzugeben und herzugeben, nur um das zu besitzen und diese eine Sache zu haben. Und gerade, also gut, der Schatz, das kann ja auch ein Geldwert sein, der ziemlich hoch ist, ne? Aber bei so einer Perle, denke ich mir, die kann man weder essen, noch kann man da drin wohnen, noch kann man sich damit ein schönes Leben machen oder so. Die müsste ich wieder verkaufen, um sie zu Geld zu machen, oder sie ist mir halt eigentlich nichts wert weiter, außer dass er halt in sich Wert hat. Und dieser Kaufmann muss wirklich Wert darin erkannt haben. Bei diesen beiden Gleichnissen, die wir hier lesen, steht immer am Anfang, mit dem Himmelreich ist es wie mit. Und die werden dann verglichen mit dem Schatz und mit der Perle. Und jetzt ist Himmelreich irgend so ein großes Wort, wo man jetzt nicht so richtig weiß, was genau heißt denn das? Ich glaube, das Himmelreich bedeutet ganz vieles, da steckt sehr viel drin. Aber eine Sache, die mir für heute wichtig ist da drin, ist, würde ich es mal runterbrechen, dass das Himmelreich der Platz ist, wo Gott ist, wo er wohnt, wo sein Wesen ist und wo er anwesend ist. Und bedeutet, ich würde mal das Himmelreich gleichsetzen für den Zweck von heute mit Gottes Gegenwart in seiner Nähe. Und Jesus erklärt also mit diesen zwei Beispielen, Leute, Gottes Nähe und seine Gegenwart, Gegenwart des Vaters, ist wertvoller als alles, was ihr besitzt. Wertvoller als alles. Und es ist krass, wo ich mir denke, wie komme ich dahin zu verstehen, dass Gott mir wertvoller ist als alles. Als alles, was ich besitze, alles, was ich habe. Warum ist das so wertvoll? Warum sagt ihr das? Und ich will euch eine Sache sagen. Gottes Gegenwart ist wertvoll, weil er derjenige ist, der dich gemacht hat. Er derjenige ist, der Begabung in dich hineingelegt hat, der Berufung in dich hineingelegt hat, der gesagt hat, du bist gut, so wie du bist und ich habe was mit dir vor. Er ist der dich kennt, jeden einzelnen Tag deines Lebens, der weiß, was in deiner Zukunft passiert und der absolut für dich ist und das Beste für dich hat. Und Zeit mit jemandem zu verbringen, der so für dich ist und der dich so lieb hat, das ist einfach das Allerbeste, was dir passieren kann. In seiner Gegenwart, da ist, ich glaube tatsächlich, da ist Erfüllung von allem, wonach unser Herz sich sehnt. In Gottes Gegenwart ist unser Zuhause ein wirklich inniges, tiefes Gefühl von Zuhause. Da ist eine Liebe, die keine Anforderungen stellt, sondern die einfach treu zu mir hält. Da ist ein Frieden, der egal was in meinem Kopf und um mich herum abgeht, ein Frieden, der tiefer geht als das. Da ist Freude, pure Freude. Und das alles bedeutet Gottes Gegenwart. Und wenn ich mir das überlege, denke ich mir, klar, wie könnte mir irgendwas anderes wichtiger sein als das? Und trotzdem stelle ich fest, ganz oft checke ich das nicht. Ich bin jetzt seit 18 Jahren mit Jesus unterwegs und stelle immer wieder fest, mir werden so oft andere Dinge wichtiger, als einfach Zeit mit ihm zu verbringen und ihn mehr kennenzulernen. Also wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, von ganzem Herzen sagen zu können, Gott, deine Gegenwart ist mir das Kostbarste, kostbarer als alles andere, was ich habe. Als allererstes will ich euch da eine Sache sagen. Diesen Satz, deine Gegenwart ist mir kostbarer als alles oder ist das Kostbarste, was ich habe, ist nicht was, was wir in irgendeiner Art und Weise zuerst zu Gott sagen können. Denn als allererstes ist es was, was Jesus über dich gesagt hat. Er hat gesagt, was weiß ich, Tim, Sarah, Claudia, wer auch immer, bei dir zu sein und in deiner Nähe zu sein, ist mir kostbarer als alles. Kostbarer als mein Leben, kostbarer als mein göttliches Leben hier im Himmel. Jesus war bereit, als Mensch auf diese Erde zu kommen, all den Mist zu durchleben, den wir auch durchlebt haben, um das verstehen zu können, sein Leben hinzugeben, um zu opfern, um all das auszuräumen, was uns daran hindert, in seiner Gegenwart zu sein. Er hat gesagt, mit dir zusammen zu sein und Gemeinschaft mit dir zu haben, ist mir so kostbar, dass ich mein schönes Leben in diesem Himmelreich und mein eigenes Leben hingebe und Schmerzen auf mich nehme, um diesen Weg frei zu machen zu dir. Das hat Jesus zuerst gesagt und zuerst getan und damit eine unendliche Liebe ausgedrückt. Unendliche Liebe. Und alles, was wir machen können, ist eigentlich nur eine Reaktion darauf. Ist eine Reaktion auf, krass, das hast du für mich getan. Und ich will auch diesen Schritt auf dich zugehen. Und dieses Wort kostbar, wenn mir etwas kostbar ist, bedeutet das, also allein vom Wortstamm her, dass ich bereit bin, mich das etwas kosten zu lassen. Also wenn dir etwas kostbar ist, bedeutet das, dass du bereit bist, anderes dafür aufzugeben, bereit bist, dafür Geld zu bezahlen, bereit bist, dafür was loszulassen. Das bedeutet kostbar von seinem Wort, einfach vom Wortstamm her. Und ich würde mit euch gerne mal weiter in die Bibel reingucken, im Neuen Testament ein paar Leute kurz mitbegleiten und Stellen aus ihrem Leben rausnehmen, wo deutlich wurde, dass sie sich, dass Gottes Gegenwart oder besser dort noch die Gegenwart von Jesus ihnen so kostbar war, dass sie sich das haben was kosten lassen und bereit waren, andere Sachen loszulassen, aufzugeben, um bei Jesus zu sein und um mit ihm zu sein. Genau, da wollen wir uns mal ein paar Sachen angucken. Und zwar fange ich mal an mit einer Person, nämlich dem Zachäus. Werden vielleicht manche von euch schon von ihm gehört haben. Zachäus, ein wahrscheinlich relativ kleiner Mann, der damals zur Zeit Jesu gelebt hat, der hat gehört, oh, Jesus kommt in meinen Ort, übelst krass, soll so ein krasser Wanderprediger sein, den muss ich unbedingt sehen. Und weil nun die Menschenmassen, also wahrscheinlich, ich bin 1,84 groß, wahrscheinlich waren da noch mehr solche Leute, die einfach so da standen und Jesus zugeguckt haben. Und der kleine Zachäus probiert, was zu sehen und sieht nichts und denkt sich, na gut, dann steige ich auf einen Baum, da kann ich wenigstens von Weitem ein bisschen was von Jesus mitkriegen. Genau. Und der Zachäus klettert auf den Baum und als Jesus an dem Baum vorüberkommt, bleibt er bei Zachäus stehen und sagt, Zachäus, ich will heute bei dir zum Essen zu dir nach Hause kommen. Und Jesus lädt sich bei dem sozusagen ein. Und die Menge um Jesus herum ist empört. Die sagen, was? Und wisst ihr warum? Der Zachäus war nämlich nicht irgendein netter Israelit aus dem jüdischen Volk. Der war ein Zöllner. Und Zöllner bedeutet, dass der für die Römer gearbeitet hat. Die Römer haben damals die Israeliten unterdrückt, haben eigentlich die Juden so ein bisschen besetzt gehalten. Die mussten Abgaben an die leisten. Und der Zachäus war der, einer von denen, die das Geld eingetrieben haben für die Römer. Und schlimmer als das, der hat mehr Geld eingeheimst, als er den Römern abgeben musste und hat für sich selber noch sowas beiseite geschafft. Und der war wirklich ein Verräter unter seinen eigenen Leuten. Und Jesus sagt, sagt Zachäus, bei dir will ich heute Mittagessen kommen. Und Jesus kommt zu Zachäus nach Hause und die verbringen Zeit miteinander. Und in dieser Zeit merkt Zachäus Wahnsinn, Jesus ist anders als alle anderen. Der verurteilt mich nicht, der stößt mich nicht ab. Der will einfach Zeit mit mir verbringen und genießt es, in meiner Nähe zu sein. Und das macht eine Veränderung im Zachäus. Denn der Zachäus hatte wirklich, wirklich Dreck am Stecken. Der Zachäus hat viel Mist gebaut und kriegt mit, auf einmal, Jesus, deine Gegenwart ist mir kostbarer als mein, ich habe es mal aufgeschrieben hier, als mein sündiger Lebensstil. Zachäus hatte, wie gesagt, viel Dreck am Stecken und er kriegt auf einmal mit, krass, mit Jesus zu sein, ist mir so viel wertvoller, als mein Leben zu leben, wo ich Geld einheimse und wo ich irgendwie mir alles kaufen kann, was ich möchte. Bei Jesus zu sein, ist mir kostbarer. Und ohne, dass Jesus irgendwas dazu gesagt hat, kommt Zachäus zu ihm und sagt, Jesus, ich hab's gecheckt. Ich will nicht mehr so leben. Ich will ehrlich werden. Und ich will das Geld zurückgeben, was ich geklaut habe. Und nicht nur das, ich will sogar noch das Vielfach zurückgeben, noch zurückausstatten mit Zinsen, dass die Leute mehr zurückbekommen. Und Zachäus bringt an dem Punkt sein Leben vor Gott und vor anderen Menschen in Ordnung, weil er mitgekriegt hat, krass, Jesus, dass du hier bist und deine Gegenwart ist mir kostbarer als das hier. Ich klebe das mal hinten ran. So, die Frage für uns, an welcher Stelle leben wir unser Leben in einer Art und Weise, wo wir eigentlich wissen, das passt nicht mit Gott zusammen. Wo wir wissen, das ist eigentlich trennt mich das von seiner Nähe. Und da ist die Frage an dich, bist du bereit, diese Dinge aufzugeben, um in Jesu Nähe zu sein? Das beiseite zu räumen, wofür er den Weg schon frei gemacht hat. Jesus hat alles bereits bezahlt dafür. Der einzige Punkt, was wir machen müssen, ist zu sagen, ich habe es gecheckt, Gott, ich habe Dreck am Stecken, ich habe gesündigt und ich gebe das zu vor dir. Vergib mir und das vor ihm und vor Menschen in Ordnung zu bringen. Erster Punkt über Zachäus. Eine zweite Person, um die es gehen soll, ist der Nikodemus. Den kennen vielleicht nicht ganz so viele. Der Nikodemus war damals ein Schriftgelehrter. Ähnliche Zeit, hat auch mit Jesus gelebt. Und die Schriftgelehrten, das waren die, die so richtig was auf dem Kasten hatten, wenn es um geistliche Dinge geht. Das wären wohl heute so die ganz tiefgelehrten Theologen und Pfarrer und keine Ahnung was. Die glaubensmäßig hatten so richtig auf dem Kasten. Die wussten alles, kannten das Wort Gottes auswendig und also wussten da einfach Bescheid. Das ganze Volk kam zu denen, um zu fragen, wie die Dinge funktionieren, wie man geistlich leben soll. Und Nikodemus war einer von denen. Und in der Bibel stehen ständig Texte, wo Jesus so richtig mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten aufeinander geprallt ist. Weil die Schriftgelehrten immer gedacht haben, wir wissen es, wie es funktioniert und Jesus, wer bist denn du, dass du hier kommst und uns sagst, wer Gott ist oder so. Und Jesus hat die immer richtig auflaufen lassen. Und einer von den Schriftgelehrten, der Nikodemus, ist in der Geschichte am Anfang vom Johannesbrief, wo steht, dass er eines Nachts im Dunkeln zu Jesus kam und gefragt hat, Jesus, wie ist das mit diesem neuen Leben? Wie kann ich neues Leben haben? Wie kann ich zu Gott kommen? Und das war für jemanden wie den Nikodemus, diesen Schriftgelehrten, ein extremster Demutsschritt. Ich muss zugeben, ist jetzt nicht ganz so gewaltig gewesen, weil er es nachts im Dunkeln getan hat und nicht in der Öffentlichkeit. Aber dennoch ist der Nikodemus jemand, wo man später in der Bibel noch von dem liest, dass der mehrfach vor den anderen Schriftgelehrten, vor der versammelten Mannschaft, für Jesus Partei ergreift und sagt, hey Leute, dieser Mann ist wirklich jemand Besonderes. Tut das nicht einfach abschreiben, hört auf ihn. Der Nikodemus war bereit, seinen Stolz und seinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen, als Schriftgelehrter. Er war bereit zu sagen, hey, ich weiß vielleicht viel, aber ich gebe zu, Jesus, mein ganzes Wissen und alles, was ich gelernt habe, ist nicht so viel wert, wie bei dir zu sein und dich zu kennen. Und es ist die Frage, wo sind vielleicht Punkte, wo es für dich bedeuten könnte, dich zu Jesus zu bekennen und mit ihm unterwegs zu sein, dass es dich deinen Stolz und deinen guten Ruf kosten kann. Wo vielleicht in deiner Klasse Leute sagen könnten, hey, wie jetzt, du bist Christ. Wie jetzt, dir ist es wichtig, in der Bibel zu lesen. Aber das kann sein, wenn Gottes Gegenwart und Jesu Gegenwart uns kostbar ist, kann es sein, dass uns das unseren Stolz und unseren guten Ruf kosten kann.
Zweiter Punkt.
Die nächste Person, die ich über die ich kurz mit euch reden will, ist der Petrus. Von dem haben bestimmt schon viele von euch gehört, einer von den Jüngern. Die Jünger sowieso krass, die haben ganz am Anfang schon mal ziemlich viel für Jesus aufgegeben. Nämlich, ich überlege gerade, ob ich das hier mit drin habe, das habe ich sogar mit drin. Reden wir erstmal von den Jüngern. Die Jünger, 12 Leute aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, manche Fischer, manche Zöllner, manche irgendwelche anderen handwerklichen Berufe. Und Jesus kommt und sagt zu diesen Leuten persönlich, komm du und folge mir nach. Und die Jünger sind allesamt 12 Personen gewesen, die bereit waren, auf diesen Ruf zu reagieren und dafür, um mit Jesus zu sein und mit ihm mitzulaufen, ihre Familie, ihren Job und ihre Tagesroutine aufzugeben. Und das ist krass. Ich glaube, für uns ist das manchmal schon ziemlich wichtig, so ein, hey, das ist mein Plan, das soll meine Familie sein, diesen Job will ich mal machen, so soll mein Tagesablauf aussehen. Aber bist du bereit, diese ganzen Dinge auch Jesus zu unterstellen und zu sagen, ehrlich gesagt, Gott, am wichtigsten ist es mir, dass ich mein Leben mit dir verbringe und dass ich das mache, was dir wichtig ist, weil da die meiste Freude drin liegt, für dich und für mich. Sind wir bereit, das alles auch Jesus unterzuordnen und zu sagen, du ehrlich gesagt, dir nahe zu sein, Herr, ist mir viel kostbarer als diese Dinge. Und jetzt zu einem bestimmten Jünger, zum Petrus. Es gibt eine Situation, wo der Petrus mit seinen ganzen Jüngerkollegen auf dem Boot ist. Jesus hat sich noch irgendwo zum Beten zurückgezogen, der war nicht mit dabei und die sind auf dem See Genezareth und es stürmt. Und die Wellen schlagen ins Boot und alles ist total verrückt und die Jünger haben Angst und kriegen die Krise. Ist immer mal passiert. Und auf einmal kommt über das Wasser hinweg von irgendwo hinten eine weiße Gestalt gelaufen durch diese Wellen auf die Jünger zu. Und die kriegen die übelste Krise und denken, ah, ein Geist. Und Jesus kommt auf die zu, also es ist Jesus, Spoiler, Jesus kommt auf die zu und sagt, hey, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und die Jünger haben natürlich immer noch Angst, aber der Petrus ist der Erste, der irgendwie wieder ein bisschen klar den Kopf kriegt und sagt, Herr, wenn du das wirklich bist, dann ruf mich beim Namen zu dir, dann will ich zu dir kommen. Und Jesus macht das, er sagt, Petrus, komm. Und der Petrus, hallo physikalische Gesetze, da wird das als Fischer sicher gekannt haben. Der steigt tatsächlich mit seinen beiden Füßen aus dem Boot raus und bewegt sich auf dem Wasser auf Jesus zu und läuft auf dem Wasser zu Jesus. Und was ich cool finde an der Geschichte, der Petrus macht auch nicht alles richtig. Also der steigt aus dem Boot raus, das Wasser trägt ihn und dann guckt er auf die ganzen Wellen und diese ganze Craziness, die da abgeht und kriegt Angst und fängt an zu versinken. Aber Jesus kommt und er greift ihn, nimmt ihn bei der Hand und zieht ihn raus. Und während alle anderen Jünger einfach nur im Boot saßen und Angst hatten, ist Petrus zwar einmal richtig nass geworden, aber er hat erlebt, dass das Wasser ihn trägt, er hat erlebt, dass Jesus ihn rauszieht und im Endeffekt ist er bei Jesus gewesen. Und Petrus war bereit, für diese Nähe zu Jesus, aufs Wasser in seiner Nähe zu sein und zu ihm zu kommen, Kontrolle und Sicherheit abzugeben. Denn das, was Petrus gemacht hat, das hat menschlich logisch null Sinn gemacht. Hallo, Wasser, nicht tragfähig. Es sei denn, es ist gefroren, aber war es in dem Fall nicht. Und der Petrus hat gesagt, Jesus, ich glaube, dass es mit dir möglich ist und um bei dir zu sein, will ich mal meinen Verstand beiseite stellen und will wirklich diesen Schritt aufs Wasser gehen. Und ist meine Frage an euch, seid ihr bereit, um mit Jesus unterwegs zu sein und in seiner Nähe zu sein, auch mal Kontrolle und Sicherheit abzugeben und Dinge zu tun, die vielleicht menschlich nicht so logisch sind? Ich merke, was mich wahrscheinlich immer wieder am meisten herausfordert, ist, Dinge zu tun, Gott den ersten Platz zu geben und gehorsam zu sein in Sachen, wo ich denke, okay, Gott, wenn du jetzt nichts tust, dann stehe ich damit ziemlich blöd da. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, einer von meinen Freunden, von meiner Familie oder eine Person auf der Straße irgendwelche Schmerzen hat oder krank ist, zu sagen, pass mal auf, ich glaube, dass Gott heilen kann und ich würde gern für dich beten. Und ich glaube, dass Gott dich auch lieb hat und dass er das für dich tun möchte. Und da gebe ich meine Sicherheit und meine Kontrolle auf, weil ich kann vor den Leuten blöd dastehen. Da habe ich keine Kontrolle drüber, ob diese Person wirklich gesund wird. Entweder macht Gott das oder es passiert nichts. Und da müssen wir Kontrolle und Sicherheit aufgeben. Zum Beispiel ist auch ein Part für mich gewesen, Gott gehorsam zu sein, wenn er mein Leben führt in eine bestimmte Richtung, wohin ich gehen soll, arbeiten oder meine Ausbildung machen oder studieren. Ich habe auf Gottes Reden hin die Entscheidung getroffen, in der Stadt in Nürnberg zu studieren, wo ich eigentlich dachte, ich kann mir es wahrscheinlich nicht leisten, das wird finanziell nicht passen. Und habe das Gott hingelegt und gesagt, aber wenn du das sagst, Gott, dann will ich meine Kontrolle und Sicherheit aufgeben und dir vertrauen, dass du mich finanziell versorgen kannst. Und kurz danach habe ich angefangen, finanzielle Wunder zu erleben. Da hat Gott mich mit Geld versorgt und ich habe genug Geld gehabt, um dieses Studium zu machen und später auch meine Bibelschule, weil ich bereit war, diese Sachen aufzugeben. Und die Frage an euch: Bist du bereit, Kontrolle und Sicherheit abzugeben, um mit Jesus zu sein? Zwei Leute habe ich noch. Dann sind wir sozusagen erstmal mit den Personen durch. Eine ist die Martha. Nee, Quatsch, nicht die Martha. Die Schwester von der Martha, die Maria. Also Martha und Maria kennt ihr vielleicht. Die hat noch einen Bruder, den Lazarus. Den hat Jesus mal von den Toten auferweckt. Daher kennt man sie am meisten. Und Martha und Maria waren zwei, die waren gute Freunde von Jesus. Und da ist mal beschrieben in der Bibel, wie Jesus in den Ort kommt und bei Martha und Maria, das hat er gerne gemacht, er ist immer gerne zu Leuten essen gegangen, verstehe ich, ist super. Er kam zu denen nach Hause und wollte einfach mit denen Zeit verbringen. Und die Martha, eine übelst häusliche, tolle Frau, die fängt an, Schnitzen vorzubereiten und schönes Essen zu machen und alles schön zu machen, damit Jesus das toll hat und ist übelst beschäftigt, rennt in der Küche und im Haus hin und her und macht sauber. Und dann ist da ihre Schwester, die Maria. Und wisst ihr, was die Maria macht? Die rennt nicht mit rum und hilft ihrer Schwester, nee. Die setzt sich hin und hört Jesus einfach zu, weil sie verstanden hat, Jesus, wenn du hier bist, dann muss ich nichts anderes machen, muss ich nicht produktiv sein, meine Zeit mit irgendwas anderem beschäftigen, sondern ich will einfach hier sein und dir zuhören und mit dir Zeit verbringen. Die Maria, die hat für Jesus ihre Zeit geopfert und ihre Produktivität. Ein bisschen spannend, weil, glaube ich, wir sind manchmal schnell dabei, viele Dinge auch für Gott machen zu wollen. Ganz viele Dinge, weißt du, vielleicht sind manche von euch irgendwie verantwortlich mit in der JG oder bei euch im Promise habt ihr Aufgaben mit oder im Schülerbibelkreis oder was weiß ich, was ihr alles macht, in Hauskreisen. Das können alles gute christliche Sachen sein, aber manchmal sind wir so beschäftigt, Dinge für Jesus zu tun, dass wir vergessen, dass es manchmal auch einfach Zeit ist, nur mit ihm Zeit zu verbringen. Nicht für ihn Sachen zu tun, sondern einfach zu sitzen und zu sagen, Jesus, es ist schön, dass du gerade hier bist. Wie kann ich mit dir Zeit verbringen? Hast du mir was zu sagen? Kann ich dir irgendwie, genau, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Also einfach zu sitzen und zu hören, was er zu sagen hat. Heißt nicht mal unbedingt, dass ich meine Bibel lesen muss und meine ganze Fürbitte-Anliegenliste vorbringen muss, sondern einfach zu sagen, Jesus, schön, dass du hier bist. Ich habe es, glaube ich, manchmal echt verlernt, einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Und die Maria war eine, die konnte das. Genau. Und eine letzte noch, eine Frau, die wird in der Bibel einfach nur die Sünderin genannt. Und zwar war das eine, die dem Namen nach wahrscheinlich Prostituierte war, ihr Geld damit verdient hat, genau, in die Prostitution zu gehen. Und die in der Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern bei irgendeinem hohen Herrn aus dem Dorf zu Gast ist und zu Tisch liegt und isst, die von hinten an Jesus herankommt und auf seine Füße ihre Tränen weint und mit ihren Haaren Jesu Füße abtrocknet und dann eine kostbare Flasche, man nennt sie so eine Alabasterflasche, das sind ganz, ganz wertvolle, ganz dünnwandige Gefäße, zerbricht und daraus kostbares Salböl über Jesu Füße ausgießt. Voll krasse Szene. ultimativ schlimm für die damalige Zeit. Das war sowas wie, wie kann die das machen, als Frau an Jesus so ranzutreten und dann noch so teures Salböl, was man hätte verkaufen können und den Armen damit helfen können, einfach so für Jesus zu vergießen, konnten die Leute nicht verstehen. Aber ich finde, es ist das absolut tiefste und innigste biblische Beispiel für mich für echten Lobpreis und echte Anbetung. Weil diese Frau mit ihrem ganzen Sein ausdrückt, Jesus, du bist mir wertvoller als alles. Wertvoller, als dass ich irgendwie meinem Ruf und meinem Ansehen gerecht werde. Du bist mir wertvoller, als was ich denke, was die Leute über mich denken. Ich heule hier vor den Leuten, heule auf deine Füße. Und diese Alabasterflasche mit diesem Öl, das ist was total Kostbares und Wertvolles. Wahnsinnig teuer in der damaligen Zeit. Und es ist wahrscheinlich ihre Zukunftsabsicherung gewesen. Die wird wahrscheinlich sonst keine anderen Geldwert oder irgendwas gehabt haben, außer diese Flasche, die sie hätte verkaufen können, um ihr Leben abzusichern. Und was diese Frau an dem Punkt macht, ist, sie zerbricht das, gießt das aus und sagt damit, Jesus, du bist mir wertvoller als meine ganzen Zukunftspläne. Meine ganze Zukunftssicherheit, alles, was ich mit diesem Geld machen könnte, was meine Träume und meine Pläne sind, ich leg's vor dich hin und sage, du bist wertvoller als das. Bah, krass. Jesus ist ihr so, so wertvoll. Sie gibt ihm ihr ganzes Herz und ihre Zukunft. Und jetzt haben wir hier ganz viele solche Beispiele. Ich hole das mal ein bisschen näher. Was es uns kosten kann oder wie es aussehen kann, auch auszudrücken, Jesus, du bist mir kostbarer als all diese Dinge. Und vielleicht habt ihr noch mehr Beispiele. Vielleicht hat euch aber auch eins von diesen Beispielen angesprochen. Und vielleicht hat der Heilige Geist angefangen, an eurem Herz zu klopfen und zu sagen, hey, an der Stelle hältst du andere Dinge mehr fest als mich und ist dir was anderes wichtiger, als ich das bin. Und gibst du deine Zeit in andere Sachen rein, obwohl ich eigentlich kostbarer bin als das. Und ich glaube, dass Gott uns selber unserem Herz zeigen und offenbaren möchte, wie kostbar er uns ist und er uns helfen möchte, von diesen ganzen Dingen loszulassen, um ihm wirklich den ersten Platz zu geben und zu sagen, Jesus, du bist mir kostbar. Und ich kann euch sagen, wenn wir bereit sind zu zeigen, hey, diese Zeit mit dir, Gott, mit dir zu sein, in deiner Gegenwart zu sein, das lasse ich mich was kosten. Gott liebt es. Er liebt das und er wird es belohnen. Er wird dir seine Gegenwart schenken, seine Nähe, seine Liebe, seine Freude über dich. Diese ganzen Dinge, dieses Zuhause-Sein bei ihm, das ist ein Geschenk, was er uns gibt, auch wenn wir bereit sind, Dinge loszulassen. Denn er ist kostbar und das steht fest. Und es ist ganz egal, ob du dir bewusst bist, ob du das glaubst, dass er so kostbar ist oder nicht. Dieser Schatz in dem Acker und diese Perle, die wären auch kostbar gewesen, wenn keiner von diesen beiden Männern die irgendwie entdeckt hätte und dafür Geld ausgegeben hätte. Gottes Gegenwart ist kostbar und das steht fest. Das ist einfach so. Und alles, was wir tun können, ist zu sagen, Gott, gib mir ein Herz, wie das Herz von diesem Kaufmann, der erkannt hat, dass es das wert ist, alles andere dafür aufzugeben. Und das ist was ich mir wünsche für mich selber und was ich mir wünsche für euch. Ich stelle das mal kurz wieder hinter. Wirklich zu verstehen, dass Jesus es wert ist, dass wir für ihn alles andere aufgeben und unseren Fokus ganz allein auf ihn richten. Ich will euch zum Abschluss noch von einem Mann erzählen, und zwar ist es der Billy Graham. Vielleicht haben manche von euch den Namen schon mal gehört. Das ist ein richtig krasser Prediger, der ganz viele Menschen zu Jesus geführt hat. Der ist jetzt schon ein paar Jahre tot, aber der war weltweit bekannt dafür, dass der von Jesus erzählt hat, über ihn geredet hat. Der hat riesige Hallen mit Leuten gefüllt und ist einfach weltweit bekannt gewesen, dafür, dass er so ein hingegebenes Leben für Jesus gelebt hat. Und am Ende seines Lebens hat irgendjemand ihn mal gefragt, Billy, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du irgendwas anders machen? Gibt es irgendeine Sache, die du verändern würdest? Oder würdest du sagen, dein Leben war perfekt und richtig so? Und dieser Mann, der sein Leben hingegeben hat, um die gute Botschaft zu verkündigen und zu predigen und Leute zu Jesus zu führen, der hat folgenden Satz gesagt, und den finde ich wirklich krass. Der hat gesagt, wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, würde ich nichts anders machen außer einer Sache. Ich würde mich weniger damit beschäftigen, irgendwelches Zeug zu machen und irgendwelche Dinge zu tun, sondern ich würde einfach mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Und das finde ich einen starken Satz, weil vieles von dem, was der getan hat, war sogar für Gott. Der hat ganz viele hochgeistliche, christliche Sachen gemacht. Aber er sagt, im Endeffekt merkte er am Ende seines Lebens, das war nicht das, was den meisten Wert hatte. Den meisten Wert hatte, dass er sich zurückzieht und alleine Zeit mit Gott verbringt und Jesus mehr kennenlernt und ihn lieben lernt mehr und mehr. Und ich glaube, wir haben das ganz oft verlernt, was es heißt, einfach nur mit Jesus zu sein. Nicht irgendwas zu machen, sondern einfach nur mit ihm zu sein. Und man könnte noch viel mehr dazu sagen, aber die Zeit reicht doch dafür gar nicht aus. Was ich denke, ist, dass wir das menschlich gar nicht machen können, sondern dass wir einfach nur unser Herz Gott hinhalten können und sagen, hier ist mein Herz, Herr, und ich wünsche mir, dass ich das verstehe, wie kostbar du bist. Zeig mir das. Führ mich da hinein. Führ mich da hinein, was es heißt, mit dir so Zeit zu verbringen, ohne irgendwie viele Sachen zu machen, sondern einfach nur mit dir zu sein. Und dafür möchte ich jetzt am Ende beten. Und wenn das was ist, wo du sagst, das wünsche ich mir, das will ich. Ich will erkennen, dass er so kostbar ist und will ihm mein Leben ganz hingeben und ihn an erste Stelle setzen in allen Dingen, dann lade ich dich ein, dass du einfach, wie ich das mache, deine Hand auf dein Herz legst, weil das manchmal so ein Zeichen ist wie Gott, da ist mein Herz drin, das will ich dir ehrlich sagen. Und ich würde einfach beten und du kannst einfach im Herzen mitbeten und das bejahen, was ich sage, wenn dir das wichtig ist. Jesus, ich danke dir, dass du so kostbar bist und so gut bist. Und dass du derjenige bist, der bereits bereit war, für uns alles hinzugeben, weil dir unsere Nähe so wichtig ist. Und Jesus, ich wünsche mir das so, dass wir das erkennen, dass du das Kostbarste bist, was wir haben. Dass wir erkennen, dass du der bist, für den es sich lohnt, alles aufzugeben. Und wir geben dir unser Leben hin, Herr. Ich gebe dir mein Leben hin mit all den Dingen, die mich so oft ablenken, die mir so oft wichtig sind, die mir den Fokus auf dich verstellen und die mir irgendwie schwer machen, mich ganz auf dich zu fokussieren und zu konzentrieren, Herr. Und ich bete, dass du in meinem Herzen ganz neu offenbarst, dass du das Wertvollste bist, was ich habe. Und ich bete für jeden, der das gerade im Herzen auch sagt, bete ich, dass du diese Veränderung ins Herz hineinbringst. Und dass du uns lehrst und zeigst, was es heißt, einfach Zeit mit dir zu verbringen. Danke, dass du das liebst, Herr. Dass du unser guter Hirte bist, der guter Lehrer, der uns das beibringen möchte und der uns da hineinführt. Und so bete ich, dass du das tust, Herr. Und segne jeden, der heute zugehört hat, der mit dabei war. Und bete, dass du uns ein brennendes Herz für dich gibst. Ein Herz, was sich nach dir sehnt. Und ein Herz, was versteht, dass du das Kostbarste bist, was wir haben. Amen.